Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast mit der Serie Shorts. Heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Birgit Bachler, Lehrende, Künstlerin, Designerin und Forscherin, Studiengangsleiterin für Infodesign an der FH Joanneum. Kleiner Disclaimer, ich unterrichte auch dort, aber das tut heute nicht weiter was zur Sache. Und dann ist sie auch noch Bassistin bei der Band Solo Uno, die den Postpunk vielleicht in Graz wieder salonfähig macht. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Wolfgang, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Super. Auf Wikipedia habe ich gelesen, seit 1975 ist Knittelfeld neben Graz Standort des zweiten Krematoriums der Steiermark. Eines von derzeit 17 aktiven Krematorien in Österreich. Jetzt meine Frage, was muss man noch über die Eisenbahnerstadt wissen, die im Zusammenhang mit der FPÖ ja auch weltberühmt wurde?
Wir hatten jetzt das 800 Jahre Knittelfeld-Jubiläum letztes Jahr. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich komme dort daher, ich bin dort geboren, habe die Obersteiermark erleben dürfen als freundlichen Ort, an dem man seine Kindheit und Jugend schön verbringen kann, mit so politischen Ups und Downs. Was muss man sonst noch wissen? Ich glaube, Knittelfeld ist sehr unterschätzt, ist noch so ein Juwel in der Obersteiermark, wo man schön wandern gehen kann, wo es schöne Landschaften gibt, aber sehr verrufen. Immer wenn ich jemandem sage, ich komme aus Knittelfeld, kommen die wildesten Geschichten auf mich zu. Also so Urban Myths von Knittelfeld gibt es einige, aber ich möchte da nicht näher drauf eingehen,
ob die jetzt stimmen. Aber das geht den Leuten aus Kapfenberg, glaube ich, ähnlich. Und das ist quasi andere
Seite. Das habe ich auch schon gehört, ja. Dass Knittelfeld und Kapfenberg sich irgendwie so in der Murmürzwoche ein bisschen die…
Die Pole sind, genau. Die Pole des Wahnsinns. Was schade ist, ist, dass weder die Birgit Bachler noch der Karl Stocker, der ja auch Knittelfeld-Background hat, unter den berühmten Söhnen und Töchtern der Stadt auf Wikipedia zu finden sind. Das, meine Lieben, muss ich ändern. Wer immer Wikipedia-Adminrechte hat und ich kenne da ein paar, seid so lieb und tragt sie ein, da stehen irgendwelche Fußballer und natürlich Politiker und Politikerinnen, aber das, da könnte man schon ein bisschen was updaten. Ja, von wegen Update, von Knittelfeld nach Graz, nach Rotterdam und dann weiter nach Neuseeland. Mhm. War das in irgendeiner Art geplant?
Gar nicht.
Gar nicht, ist gut, aber ja, wie kommt man dann nach Rotterdam und wie kommt man dann vor allem nach Neuseeland?
Schau, den Studiengang, den ich jetzt leite, der hatte den Vorteil, dass man im sechsten Semester ein Praktikum macht. Ich habe mir damals mit so Anfang 20 gedacht, ich werde wahrscheinlich in Knittelfeld enden und irgendwelche Broschüren für irgendwelche kleinen oder Mittelunternehmen gestalten. Habe mich aber dann doch entschieden, ein Erasmus-Auslandssemester zu machen und habe mich da für Rotterdam entschieden, weil mir das sehr gut gefallen hat. Und dann bin ich einfach dort geblieben und nie wieder zurückgekommen. Erst wieder jetzt 2022 als Studiengangsleiterin von dem Studiengang, den ich damals quasi abgeschlossen habe. Und es war eigentlich immer so, wo der Wind hingeweht hat. Das heißt, in Rotterdam hat es mir sehr gut gefallen. Da habe ich mein Masterstudium gemacht, super Kunstszene, super Musikszene auch. Allerdings gab es dann so einen Kultur-Clash, wo alle möglichen Förderungen gestrichen wurden, wo auch unser Job damals, wo ich bei Warm Rotterdam gearbeitet habe, alle gestrichen wurden und ich mich dann quasi in Neuseeland für einen Job beworben habe. Ich habe zuerst nur die Jobbeschreibung gesehen, also Lecturer in Media mit den ganzen Skills, die ich damals hatte und habe erst in der zweiten Zeile gesehen, dass das in Wellington, Neuseeland ist und mich dann aber trotzdem beworben und dann hat das irgendwie so hingehauen. Und so wie mit dem Job jetzt auch. Also ich habe mich mal beworben und dann haben die Leute ja gesagt. Und ich denke mir halt eher, wenn jetzt jemand anderen mich einladet, würde ich mich eher ärgern, wenn ich es nicht gemacht hätte und dann immer das, was wäre, wenn, habe. So, jetzt bin ich wieder in Österreich. Also immer, wenn mich jetzt irgendwer fragt, magst du was Tolles machen in Bangkok oder so oder irgendwo anders, würde ich wahrscheinlich mich dazu durchringen können, wenn die Vorteile überwiegen, genau.
Das weiß man natürlich oft erst später, aber Rotterdam ist ja eigentlich so das Knittelfeld von den Benelux-Staaten, oder? Also es ist schon ein bisschen rau.
Ja, ich glaube, ich würde es immer mit Linz vergleichen, wegen dem Hafen und so, dieser Charme. Es hat, glaube ich, es war damals, wie ich dort war, das war 2008, 2009, wo ich angefangen habe, hatte es wirklich diesen Charme von Hafengegend, viele illegale Handelsgeschichten auf den Straßen, Amsterdam super schön, Utrecht toll, Den Haag Zentrum der Welt und Rotterdam so irgendwie ein bisschen im Schatten. Aber mir hat das besonders gut gefallen, weil vor allem für so Subkultur und Kunst war da sehr viel Raum und die Leute waren auch viel offener. Also wie ich nach Rotterdam gekommen bin, waren alle so, cool, warum kommst du nach Rotterdam? Du hättest ja auch nach Amsterdam können. Und irgendwie habe ich da sofort Anschluss gefunden.
Auf der FH-Website steht, Birgit arbeitet in den Bereichen interaktive, audiovisuelle Kunst, kritisches Mediendesign und Hard- und Softwarekunst. Und da steht noch ziemlich viel anderes. Was heißt das genau? Bastelst du Multimedia-Roboter?
Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Früher habe ich das natürlich hatte ich da viel mehr Zeit dafür. Jetzt bin ich ja eher ein Unterschriftenroboter geworden. Aber den müsste ich noch bauen, den habe ich sogar nicht im Büro stehen, wenn ich mir ehrlich bin. Aber genau, ich mache mit so Microcontrollers quasi, baue ich meine eigenen interaktiven Geschichten. Das heißt, ich verwende nicht nur den Computer oder den Laptop, sondern ich baue auch kleine Sachen, die mit Computern interagieren können, mit Sensorik und so weiter. Genau.
Du hast dich unter anderem sehr früh mit sicherem Content und Zensur beschäftigt, aber auch mit sozialen Medien. Man hängt eh alles zusammen. Haben wir da alle miteinander einen schweren Fehler gemacht?
Mit den sozialen Medien?
Ja, mit dem sicheren Content, der Zensur und den sozialen Medien.
Ja, als Gesellschaft meinst du jetzt? Ja. Das ist eine ganz große Frage. Ja, ich meine, ich habe angefangen damals darüber nachzudenken, wie es MySpace und so gab. Erinnerst du dich sicherlich noch?
Ja, ich war dort aber gar nie. Also mein erstes Netzwerk war Xing.
Ah ja, Crossing heißt das ja eigentlich,
ja,
oder?
Ich weiß das ja. Ich habe das den Leuten damals beigebracht, dass sie Crossing sagen sollen. Und du erkennst Leute auf der Straße in Graz daran, dass sie zu Xing Crossing sagen. Es hat sich aber überhaupt nicht durchgesetzt. Xing sagt mittlerweile selber Xing.
Okay, gut. Aber MySpace, was es ja jetzt nur mehr so halb gibt, war ja damals so der Gefallen von, wir können uns vernetzen mit irgendwelchen Leuten und so viele Versprechungen. Und so MySpace-Profile waren ja irrsinnig schier, aber individuell. Und ich glaube, Facebook hat das dann irgendwie vereinheitlicht als das größere Netzwerk und StudiVZ. Weiß nicht, ob du dich an das erinnerst.
Logisch.
Genau.
War ich natürlich auch nicht, weil ich war ja dann schon bald auf LinkedIn nachgesehen.
Mhm, genau. Aber mir kommt vor, ja, wir haben uns da selbst irgendwie ein bisschen in eine Todesspirale gedreht, indem wir irgendwie die Übervernetzung wollten und jetzt ist es eigentlich nur mehr Kommerz. Und die Verbindungen, wo damals so die Hoffnung war, ich kann Verbindungen aufbauen mit Leuten, jetzt nicht basierend auf wo ich bin oder wer ich bin, sondern was wir für gemeinsame Interessen haben über Musik und so. Diese ganzen Versprechungen waren kurz wahr und sind dann so ein bisschen leider, ja, jetzt irgendwie abgedriftet in endless Scrolling und Einsamkeit.
Auf den Bereich, was Design mit Social Media zu tun haben kann und dann noch mit Politik und Demokratie, kommen wir dann später noch. Ich habe da eine tolle Frage, die mir gestern eingefallen ist. Kommen wir mal zum nächsten kurzen Hype-Thema. Wie sehr greift KI in deinem Bereich ein? Wir nennen deinen Bereich jetzt einfach mal verkürzt Design. Mhm. Was passiert da heute, was passiert da morgen? Soll uns das eher freuen oder eher schaudern lassen oder beides gleichzeitig?
Super spannende Frage, weil viele Leute immer behaupten, okay, KI wird euch jetzt ersetzen. Was macht ihr Designerinnen jetzt eigentlich? Und unsere Studierenden werden auch immer gefragt, so, jetzt kann ich mir mit der KI mein Branding generieren oder meine Bilder schön bearbeiten oder mir, weiß nicht, irgendeinen Fehler aus einem Foto rausretuschieren lassen, da brauchen wir euch ja gar nicht mehr. Und ich glaube, da haben wir Designer, Designerinnen versagt, indem wir eigentlich gar nicht so gut erklärt haben, wie wir uns in den letzten 20, 30 Jahren weiterentwickelt haben, weil wir ja wirklich auch Designforschung betreiben. Das heißt, wirklich im Kontext arbeiten mit Menschen. Was braucht es, diesen menschlichen Aspekt einzubauen, zu verstehen, wie geht Technologie weiter? Und ich glaube, viele verstehen KI, wenn überhaupt, jetzt erst über diese Chatbots-Interfaces. Das heißt, das gab es ja auch immer schon im Hintergrund, nur wussten wir es nicht wirklich. Jetzt agieren wir irgendwie direkt damit und diese Interfaces müssen auch designt werden. Das heißt, ich glaube, dass sich die langweiligen und schlechten Jobs, wie zum Beispiel, ich schneide jetzt, Fleischlaberl aus für irgendeinen Discounter-Katalog, wo ich dann 10 Cent bezahlt kriege, diese Jobs werden wahrscheinlich wegfallen. Ich würde das jetzt aber nicht als unbedingt eine schlechte Entwicklung bezeichnen. Ja? Und ich glaube, was super ist, ist, dass wir Designerinnen uns jetzt echt an der Nase packen müssen und nicht nur zu diese Verschönerungsagenturen sind, sondern auch sagen, dass wir auch Mehrwert in der Gesellschaft schaffen können und dass wir weit mehr sind als nur der letzte Schritt in einem Prozess für neue Projekte. Also ich glaube, da ist viel Chance, aber es werden sich natürlich Sachen ändern. Ja, so wie damals halt der Computer eingeführt wurde im Arbeitsprozess, weg von den großen Druckereien, ja, hat sich auch einiges verändert. Viele Jobs weg, aber viele, viele mehr Jobs dazu.
Jetzt kommt meine Frage, Design plus Social Media plus Demokratie und so weiter. Was glaubst du, in welche Richtung ich da jetzt gehe? So fast tagesaktuell?
Sag's mir, ich weiß es
nicht. Soran Mamdani.
Der
New Yorker Bürgermeister. Du hast vermutlich das Graphic Design dir angeschaut, nehme ich mal an.
Habe ich.
Das ist so blau und orange und sehr retro quasi.
Ah ja, ich habe in den letzten sieben Tagen viele Sachen.
So superheldenartig.
Mein Millennials Brain forderst du da jetzt groß heraus, ja.
Ja, versuchen wir mal da irgendwie uns reinzufühlen. Also ein bisschen wirst du es noch in Erinnerung haben, orange, blau, sehr, sehr kräftige Farben. Ja, ich sage mal als Laie 70er-Schrift und generell eine wahnsinnig auffällige Social-Media-Kampagne, sehr, sehr viel auf Insta und das alles gemischt mit dem richtigen Leben, sehr viel auf der Straße, sehr viel Crowd, sehr viele Leute, die von Tür zu Tür gegangen sind. Was sagt die Expertin, wird dieser Style Geschichte schreiben, weil der ist… Den hätte der KI nie erfunden, glaube ich. Also KI macht ja eigentlich Wahrscheinlichkeiten und das ist völlig unwahrscheinlich, dass du jetzt auf einmal mit einer, ja ich sage jetzt laienhaft 70er-Grafik daherkommst. Wie wichtig ist Grafik generell in Wahlkämpfen, vor allem in Social-Media-Wahlkämpfen?
Ja, irrsinnig spannend eben, weil ich bin jetzt wieder 3-4 Jahre in Österreich, so viele Wahlen habe ich jetzt hier nicht mitgemacht und ich glaube, bei uns ist es immer alles sehr klassisch, oder? Ich glaube, die Leute trauen sich jetzt nicht so raus. Amerika, Träume und so. große Freiheit sind vielleicht ein bisschen mutiger, was solche Sachen angeht. Wie ich in Neuseeland war, gibt es Leute, die über soziale Medien, also Politik getrieben haben, die vielleicht auch ein bisschen mutiger war. Und ich glaube, ich finde das spannend, was du sagst, dass man, glaube ich, vielleicht KI auch nutzt, so um diese, ja, eben Wahrscheinlichkeiten macht und das, was immer schon funktioniert hat, probieren wir jetzt nochmal und das wird immer wieder funktionieren. Aber ich glaube, die Gesellschaft ändert sich schon in der Hinsicht, dass man überlegt, ja, wir wollen die Sachen, die rausstechen. Und wenn alles laut schreit und alles bunt ist, ist es dann total schwierig, noch rauszustechen. Auf der anderen Seite sind wir so beeinflussbar, oder? Also ich weiß nicht, ob du auch auf Instagram oder anderen sozialen Medien scrollst und dann irgendwo stehen bleibst, wenn du findest, das ist ja irgendwie ein Clash. Du willst Bürgermeister von New York werden und greifst dann tief in diese Anti-Design-Kiste oder wirbelst das Ganze, was man sich eigentlich erwartet, so von offiziellen Stellen auf. Ob das dann so ein Hype ist, weil die Trends auf TikTok und so, wie lange sind die in? 1-2 Tage und… Das ja, übermorgen.
Absurderweise haben die manchmal dann eine Pause natürlich. Nach 2 Wochen ist es total uncool. Und wenn du ein Jahr später kommst, funktioniert es plötzlich wieder.
Genau.
Also ich habe jetzt Sachen gesehen, so, wo ich mir gedacht habe, Alter, das haben wir letztes Jahr um die Zeit gemacht und jetzt plötzlich funktioniert das wieder. Vielleicht noch bei dem Thema, es ist auch extrem schockierend für mich, wie schnell das geht. Also der Algo auf Insta spielt mir nur mehr Cat-Content aus plus Soran Mamdani. Das ist absolut alles, was ich zu sehen bekomme, was super ist, weil das sind die 2 Sachen, die mir am meisten interessieren, aber gleichzeitig echt auch, wie schnell der das gelernt hat und wie konsequent er das durchzieht, weil ich sehe wirklich nichts mehr anderes.
Also ich habe ganz wenig von dem Content, was du bekommst. Eben, das heißt, wir sehen ganz verschiedene Realitäten.
Du brauchst, glaube ich, nur 3 seiner Videos liken und du wirst, ich habe 30% des Contents, ist mindestens eher, vielleicht sind es manchmal sogar 70%.
Wow.
Was ja cool ist an seinem Case, ist, dass seine Lebensgefährtin eigentlich die Urgrafik entwickelt hat. Mhm. Also die hat ihn einfach schon gut gekannt als Mensch und hat sich gedacht, das passt irgendwie zu ihm. Und dann gibt es immer ganz eine kleine Designagentur dazu und eine relativ kleine Filmfirma und das war's dann. Also nichts mit diesen großen Agenturen, die ja bei uns auch in Europa dann eigentlich so das Bild prägen. Ja, okay. Ja?
Ja.
Wolltest du noch was sagen dazu?
Nein, ich habe eben, weil du gerade sagst, bei Social Media schwemmst diese Sachen ja immer wieder an die Oberfläche. Und ich glaube, Politik hat ja einen ganz anderen Lebenszyklus mit diesen 3-5 Jahren. Also es ist irgendwie spannend, wie lange sich sowas dann halten wird, ja, wenn so ein Trend wird jetzt vielleicht noch ein paar Wochen im Gespräch bleiben, vielleicht kommt dann nochmal was. Aber wie kann man sich dann in so einer Periode halten, wo man dann wirklich so ein Amt inne hat und funktioniert das dann wieder? Ja, würde ich super spannend finden, ob man mit dem wirklich weiter nachhaltig irgendwie…
Ja, ich mache mir bei ihm ein bisschen Sorgen, dass nicht nur der grafische Effekt stark nachlässt, sondern auch dieser Überraschungseffekt aus politischer Sicht.
Ja.
Kleine Anregung an alle PolitikwissenschaftlerInnen da draußen und Studis, bitte schreibt eure nächsten Seminar- und Bachelorarbeiten darüber. Mhm. Weil es kann echt sein, dass der in einem halben Jahr komplett irgendwo ist. Ne?
Ja.
Na gut, dann wechseln wir mal radikal das Thema. Deine Band heißt Solo Ono und spielt sowas wie Postpunk, nenne ich das halt.
Mhm.
Oder wie ihr selbst schreibt, formed across hemispheres, the trio, oder ja, trio channels chaos into catharsis. Und dann ist noch von schwarzem Humor die Rede und von hypnotischen Basslinien. Ich bin dann bei meinen Recherchen auf eine Veröffentlichung 2012 gestoßen. War das das Gründungsjahr oder haben die schon vor dir?
Da war ich noch nicht dabei, okay. Genau.
Solo Ono gibt es schon länger.
Ja, ich bin jünger. Also ich bin das Jüngste. Nein, eigentlich ist der Jüngste das jüngste Mitglied, ja, aber genau.
Okay, aber wo liegen da die Wurzeln in etwa und wie bist du dazu gekommen und was ist das überhaupt? Weil es kennen euch jetzt einige, aber noch nicht alle.
Also es ist die Band von meinem Partner Frank, der hat eben wahrscheinlich 2012 damit angefangen, mit seinen Kollegen zu spielen.
Hat dir aber nie was gesagt.
Habe ich ihn nicht gekannt. Okay. Ja, es war vor meiner Zeit. Genau, und die haben das sehr typisch neuseeländisch, sind die das angegangen. Ich glaube, die Geschichte ist irgendwie so, sie haben sich vom Fortgehen gekannt. Der Jordan hat gesagt, es gibt einen Abend, wo in dieser Bar noch nichts los ist. Dann haben die gesagt, naja, wir könnten ja zusammen was spielen. Und dann haben sie, glaube ich, in wenigen Tagen ein Set zusammengebastelt und haben das dann öfters immer mal gespielt. War so On-Off-Beziehung zwischen den beiden, also auch der Band. Dann gab es nochmal einen dritten, da waren es zwei Gitarren und ein Schlagzeug, was auch ganz gut war. Da habe ich die Gruppe dann mal kennengelernt und irgendwann ist es wieder eingeschlafen und während Covid habe ich dann einfach aus Einsamkeit begonnen, Bass zu spielen. So Backstreet Boys und solche Riffs. Und dann habe ich zum Frank gesagt, ja, zeig mir mal irgendwas von deiner Band, weil er hatte damals auch noch eine andere Band. Und er hat das dann auch irgendwie so beschlossen, dass ohne mich wirklich zu fragen, ja, was eigentlich total cool ist im Nachhinein, weil ich gar nicht wüsste, was ich gesagt hätte, dass er gesagt hat, so, wir proben jetzt wieder und du kommst mit.
Und nachdem du die Backstreet Boys eh schon drauf gehabt hast, war es dann nicht mehr schwer. Weil
ja, also ich habe es nicht so gut gekonnt, muss man sagen. Und ich... Ja, also die Backstreet Boys waren ein super Start, ja. Also ich habe mir so 2, 3 Lieder ausgesucht, die ich gern mag, weil ich mir gedacht habe, die würde ich wirklich gern. Also Everybody bei den Backstreet Boys hat ja eine super Bassline, finde ich. Und bin ich halt zu Hause gesessen mit den Boxen laut auf. Damals hatten wir noch ein Haus ohne Nachbarn und habe da einfach mal so den Abend so ausklingen lassen, weil fortgehen hat man nicht können.
Jetzt haben die prinzipiell schon vor dir Musik gemacht. Hast du den Eindruck, dass sich das geändert hat durch deinen Eintritt? Ich meine, es hört sich anders an, wenn der Bass dabei ist und nicht mehr 2 Gitarren, aber so generell. Und anyway, was hat euch denn so am stärksten beeinflusst? Also ist zum Beispiel die neuseeländische Musikszene mit unserer da vergleichbar oder gibt es da irgendwas, was es bei uns gar nicht gibt?
Wie muss ich das jetzt korrekt beantworten? Ich sage mal, die Wellington vor allem, also die Hauptstadt-Musikszene war, wie ich dort war, sehr durchmischt, also sehr gender-neutral, sehr queer auch teilweise, sehr jung, aber auch eben ältere Leute, also älter jetzt im Sinn von über die 40 hinaus, die noch aktiv in Bands sind oder in 50 plus. Also das war irgendwie so der Vibe von der Stadt war, dass man quasi auch eine Musikkarriere neben einem Business-Job haben kann. Und es gab auch viele Venues, wo man Auftritte machen kann. In Graz ist das jetzt am Anfang für uns, also ich sehe mich ja als Newbie hier, obwohl ich hier schon gewohnt habe irgendwann mal, habe ich das nicht so leicht gefunden, da mal Anschluss zu finden, wo kann man spielen. Und in Österreich ist alles immer sehr kompliziert gedacht manchmal. Man muss dann die richtigen Leute kennen und dann wird es plötzlich leicht. Also es gibt ja eigentlich super Lokale in Graz. Ja. Die Kombüse zum Beispiel hat uns ermöglicht, dass wir einmal zum ersten Mal hier spielen, obwohl die Kombüse eigentlich nicht wirklich, also die kein wirkliches Lokal ist, wo man eigentlich Live-Musik leicht machen kann mit Bühne und so. Das haben die uns alles ermöglicht und war super, auch dank des tollen Publikums, um das mal ein bisschen zu schauen, können wir überhaupt live miteinander spielen. Aber es gibt dann auch andere Plätze in Graz, wo man dann merkt, so Club Vakuum, Café Wolf und so weiter, Music House haben jetzt auch gespielt, Kräftner und so weiter, wo man dann merkt, da gibt es Leute, die wollen das, ja, aber man muss sich halt wirklich drum kümmern. Oder auch das Café Fasching, ja, also dass da eine Musikszene ist, ist gar nicht so offensichtlich und da muss man sich selber ein bisschen reindenken und viel mit Leuten reden. Und das war in Wellington irgendwie leichter, weil der Frank da auch schon länger dabei war und die ganzen Connections gehabt hat. Aber ich würde mir schon wünschen, dass irgendwie so mehr junge weibliche Stimmen noch irgendwie so reinkommen in die Szene und auch vielleicht die Musik ein wenig diverser war, wäre. Mhm. Ja.
Mich erinnert das immer einen Hauch an The Saints, die du nicht einmal kennst, oder doch?
Doch, haben wir schon mal drüber geredet.
Ja, so was nicht, 70er Jahre, ich hätte es halt Punk genannt, aus Australien, was natürlich in der Nähe von Neuseeland liegt. Was würdet ihr an Parallelen nennen? Ich weiß, keine Band der Welt würde gern mit Parallelen daherkommen, aber es hilft halt manchmal ein bisschen. Also, ja, was sind Bands, die euch da nahe stehen, die man halt auch kennt?
Ich meine, ich weiß nur so generell.
Weil es klingt doch anders als die Backstreet Boys, das muss man auch klar sagen.
Findest?
An der Stelle. Ja, ich finde schon.
Okay, da muss man dran arbeiten. Aber ich weiß, so Pixies in die Richtung. Teilweise, aber es ist eben schwer, wir hören uns viele Sachen an, eben viele neuseeländische Musik oder auch andere Bands, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass Frank auch viel Popmusik hört und das jetzt nicht unbedingt direkte Einflüsse sind, aber ja, schwer zu sagen.
Ihr spielt's gefühlt derzeit alle 14 Tage in Graz. wie geht's mit dem Projekt jetzt generell weiter? Wir sind schon bald wieder am Ende eines Jahres, da plant man wir wirklich dann schon das nächste Jahr. Obwohl es manchmal bei euch vorkommt, dass es eher kurzfristiger ist, die Planung, als bei anderen, die wahrscheinlich jetzt schon wissen, was sie im Juli 27 spielen. Ja, was passiert 26? Was, vielleicht dann auch, wo ist das Weihnachtskonzert 25?
Genau.
Ich glaube, im Explo war es noch nie, oder?
Im Explo waren wir noch nie. Wir spielen noch ein Abschlusskonzert in der Kombüse.
So wie letztes Jahr quasi.
Genau.
Da war es aber sehr winterlich, kann
man erinnern. Das war das, genau, war so Start und Ende des Jahres. Also wir haben mit der Kombüse begonnen, wir schließen das Jahr ab. Genau, aber wir wollen noch neue Songs aufnehmen. Das heißt, wir proben beim CC Recording Studio. Vielleicht schaffen wir das, dass da irgendwer uns mal neue Songs aufnimmt. Wir haben jetzt einen davon schon live gespielt und unser Schlagzeuger, der Jürgen, ist eigentlich total motiviert, endlich mal was Neues zu trommeln. Und da arbeiten wir jetzt dran. Da machen wir uns jetzt auch einen Tag, wo wir vielleicht neue Sachen schreiben. Die meisten Sachen schreibt eh der Frank. Manchmal komme ich und schreibe so das ein oder andere Lied und das schreiben wir dann irgendwie gemeinsam. Aber ich glaube, wir würden nächstes Jahr gerne irgendwas aufnehmen und alle, wirklich alle Orte von Graz bespielen, auch das Explo. Und was ich mir wünschen würde, wäre so eine Beiseltour, also dass wir in der Steiermark so von Beisel zu Beisel ziehen. So ein bisschen, was wir jetzt gemacht haben, auch in Orten, wo man vielleicht traditionell nicht spielen kann, um eben wieder ein bisschen Musik ins Dorf zu bringen. Also ich eben, da haben wir jetzt wieder den Knittelfeldkreis. Ich finde, solche Orte haben viel zu wenig Möglichkeiten für so niedrigschwellige Konzerte. Und auch wenn wir jetzt irgendwie eher alte Leute sind für junge Leute, glaube ich, mittlerweile, wäre das super, einfach wieder das so ein bisschen zu normalisieren, dass man auch einfach Musik machen kann und das muss jetzt nicht immer total perfekt sein und das muss jetzt eben nicht ein tolles Genre sein und tausend Inspirationen haben, sondern dass man einfach ein bisschen jammen kann und ausprobieren. Ich glaube, das wäre mein Wunsch für 26 und das würde vielleicht ein paar Leute motivieren, weil ich habe das auch, wenn ich Leuten sage, ich spiele Bass, dann sagen die, ah, ich habe ja auch einen Bass zu Hause und ich denke mir immer, ja, mach halt was damit. Spiel doch auch, ja. Und dann manche Leute lade ich dann ein und sage, willst du ein paar Lieder spielen? Und die sind dann immer ganz schüchtern. Also da war Neuseeland irgendwie ein bisschen mehr casual. Ich glaube in Österreich, weil wir gleich natürlich Mozart und solche Musikkonnotationen haben. Ich glaube, da liegt viel Druck auf den Leuten, dass wenn sie eine Band haben, ich merke das, es gibt Bands, die sind super, die spielen aber nur einmal im Jahr. Und das ist dann immer so ein großes Ding, ich verstehe schon und die Umstände sind jetzt vielleicht nicht so leicht und man muss das irgendwie alles mit deinem Leben in Einklang bringen, aber ich denke mir, ist doch echt cool, Live-Musik, oder? Ich weiß nicht.
Ja, da sind jetzt gleich mehrere Punkte dabei, die mir interessant scheinen. Erstens gibt es Leute, die überhaupt nicht live spielen wollen. Ich habe jetzt mit einem Mann mal geredet, der gesagt, ja, ich spiele wahnsinnig gern für mein Leben. Ich habe drei Bands und sage, ja, wann spielst du das? Nein, ich spiele nicht live. Nein, ich spiele nicht live. Kategorisch ausgeschlossen. Der zweite Punkt war, Konzerte, vor allem Indie-Konzerte am Land, da gab es tatsächlich, wie ich jung war, viel, viel mehr, glaube ich. Da hatten die Orange Baboons in Bernbach gespielt und keine Ahnung, in Judendorf, Straß Engel waren, glaube ich, mehr Sachen und wo auch immer. In Knittelfeld ist da diesbezüglich nichts oder fast nichts oder doch was?
Es gibt die Music Nights im Sommer, jeden Donnerstag, aber das ist jetzt auch nicht eher so junge Bands, die spielen, sondern eher so etablierte Acts, ja, also.
Ja. In Hartberg zum Beispiel gab es immer eine rührige Partie, die sich jetzt auch eher ins Private verzogen hat. Ja, also ich glaube, die Provinz gehört wieder erobert und wiederbelebt. Da bin ich ganz bei dir. Und von wegen Connecten, es ist vielleicht schon auch so, dass die 20- bis 25-Jährigen, die ihr jetzt nicht direkt erreicht, in Graz vermutlich schon auch solche Szenen bilden. Ich glaube, die spielen da ständig wechselseitig in irgendwelchen Bands und spielen wahrscheinlich auch relativ viel, aber halt so, dass wir es vielleicht gar nicht mitkriegen, weil die womöglich wieder ganz woanders spielen. Mhm. Music House ist, glaube ich, schon mal so eine Anlaufstelle
und
für
Vakuum,
junge Bands.
Vakuum, glaube ich, auch. Ja.
Vakuum wahrscheinlich auch, aber Wolf ist schon Altersschnitt der Artists, glaube ich.
Älter. Mhm. Na eben, ich glaube aber, Musiker sind auch immer schlecht, sich selbst zu promoten. Also ich halte auch immer damit hinterm Busch, weil ich mir denke, das ist jetzt irgendwie so übergriffig, wenn ich sage, hey, magst du zuhören kommen? Und wenn ich es mache, ist es immer das Allerbeste. Und dann kommt jemand, den du gern hast und der hört sich das an und dann kannst du drüber reden. Ist eigentlich schön, aber das sind wir oft auch ein bisschen schüchtern vielleicht.
Ja, ich finde es prinzipiell super, wenn die Leute dir sagen, dass sie Konzerte spielen, solange sie nicht erwarten, dass du hingehen musst und dann beleidigt sind, wenn du nicht hingegangen bist. Das gibt es manchmal. Ja. Hm. Weniger in der Musik als in der Literatur, muss man auch sagen. Was ich nicht so schätze, ist, wenn sie da ein SMS schreiben, was irgendwie sowieso ein Medium für sehr alte Menschen ist, oder WhatsApp. Also das finde ich nicht so cool, dafür ist es E-Mail erfunden oder meinetwegen Social Media. Dann kann man ruhig noch rausschicken, da hören vielleicht zwei, drei mit, die sich dann gemeint fühlen, Bands oder Künstler, Künstlerinnen, die mir ihre Konzertankündigungen per WhatsApp oder SMS schicken.
Also das ist ein No-Go?
Finde ich uncool.
Generell oder nur für dich?
Für mich. Hm. Bin gespannt auf Feedback von der Community.
Muss ich mir merken.
Darf da jetzt dazu kommentieren. Ja, ich meine, wir kennen uns privat besser oder so mittel oder wie auch immer, wie du das definieren würdest, aber da wäre es okay. Weil da ist es eher die Einladung einer Freundin, aber sonst, wenn mir irgendeine Band, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie ein bisschen uncool.
Ach so, über so anonyme Telefon.
Naja, sie kennen mich natürlich, aber sie kennen es. Naja, wurscht.
Wow.
Taugt man nicht so. Hm. Okay, wenn ihr weitere Nummern aufnehmt, aber zum ersten Album muss ich noch ein bisschen warten. Sehe ich das richtig?
Es gibt ja das erste Album schon, da war ich nicht dabei.
Ja gut, das hilft mir nichts. Das ist wahrscheinlich 2013 erschienen oder was auch immer.
Wir müssen mal schauen. Ich glaube, das Konzept des Albums hat ja seit Dreaming auch ein bisschen ausgedient.
Nicht am Haubentaucher. Der Haubentaucher rezensiert immer nur Alben und ist ganz streng zu den ganzen PR-Menschen da draußen und sagt, schick dir deine EPs woanders hin und lass mich in Ruhe mit deinen Single-Ankündigungen.
EPs?
Finde ich auch schwierig, weil es gibt so viele. Und wenn ich nur auf Alben bestehe, dann bin ich am Schritt der Professionalität. Das ist schon einmal angenehm.
Ich glaube, so professionell sind wir nicht.
Ah, das geht sich schon irgendwann aus. Und ihr habt ein bisschen mehr Geld als die ganzen 20-jährigen Indies da draußen, weil die kämpfen natürlich.
Ja, das ist wahr.
Gut, kommen wir noch einmal kurz zu den Unterschieden zwischen Graz und Wellington oder meinetwegen nehmen wir halt eine Stadt, die Graz eher entspricht. Ich weiß nicht, ob Hamilton oder irgend sowas. Naja, auf jeden Fall halt Neuseeland und Österreich und Wien lassen wir jetzt mal aus, weil Wien ist eine Weltstadt. Hätte ich mal behauptet, das meine ich jetzt weder zynisch noch sonst wie, sondern dieser internationale, für mich ist es eine Großstadt, ja, ich komme aus Graz, süß. Aber was gibt es in Graz, was es dort nicht gibt, was gibt es dort, was es bei uns nicht gibt, was es aber geben sollte?
Also was es dort nicht gibt, was es bei uns schon gibt, ist zum Beispiel doppelglasige Fenster und isolierte Wohnungen. Also ich spreche jetzt für Wellington. Was man sich immer vorstellt, ist so das Paradies und alle glauben immer, boah, du kommst aus irgendeinem tropischen Klima. Es ist dort wirklich so wie heute recht oft neblig, kalt und irrsinnig windig und die Häuser, die da vor 120 Jahren in Holz gebaut wurden, stehen noch genauso da. Also so manchmal hätte ich mir dort wirklich diese bei uns ein wenig lästige, aber doch europäische Rechtslage.
Die Dreifachverglasung bitte, das ist der Luxus schlecht.
Eben, ja, dort gibt es noch Einfachverglasung und eben von Isolierung ist auch immer noch weit her. Also es war dort ganz normal, dass man zum Beispiel in einem Haus wohnt und im Winter eine Haube zum Schlafen aufsetzt oder so Heizdecken hat.
Gut, für Haubendorfer an und für sich konsequent, aber für alle anderen natürlich lästig.
Also das sind so Sachen, wo man sich denkt, Österreich ist vielleicht ein bisschen langweilig im System, wir zahlen alle brav Steuern und auf unseren Straßen kann man schön fahren und da sind keine Schlaglöcher, größtenteils.
Außer in Graz.
Naja, also im Vergleich, wir haben auch keine Erdbeben und so, also das ist ein bisschen minder. Das sind eben so Sachen, wo man sich denkt, es ist eine super offene Gesellschaft, eben weil du gerade international und Weltstadt gesagt hast. Mir kommt vor, Wellington ist auch so eine Art Weltstadt, weil die meisten Leute kommen von irgendwoher. Es ist so ein super, Kommen und Gehen auch von internationalen Leuten auf den Unis und so. Und Neuseeland ist ein bisschen relaxter. Eben, es ist so ein bisschen Island-Mentality, hat es geheißen. Ja? Das heißt, wenn es heute nicht hinhaut, dann morgen. Und bei uns ist schon alles so ein bisschen, muss schon alles irgendwie hinhauen und da muss es ein Formular dafür geben. Damit habe ich in Neuseeland ein bisschen Probleme gehabt, weil ich dann doch mir oft gefragt habe, wo sind jetzt die Formulare? Wie ich mir das erste Auto gekauft habe, habe ich mich mit jemandem getroffen, der hat mir den Schlüssel gegeben und gesagt, ja, ich sitze in dem Café, schau mal. Und dann sind wir einfach mit diesem Auto eine Runde irgendwo hingefahren und haben darüber nachgedacht, ja, wohin sollten wir das Auto jetzt stehlen? Ja, also wir sind auf einer Insel, irgendwann werden sie es finden. Also die waren echt super relaxed. Und wenn du das Auto eben verkaufst, das habe ich auch gemacht, machst du auf einer App, also auf der Webseite, schreibst du einfach rein, ich habe das Auto jetzt dem Wolfgang verkauft, du musst da sagen, okay, und dann ist das einfach so fertig. Also da muss man kein Kennzeichen. Also es gehen Sachen leichter, gibt es natürlich viele Hopperlas, also das hat mir sehr gut gefallen, dass man denkt, manche Sachen müssen ja gar nicht so kompliziert sein. Ja, bei uns ein Auto zu verkaufen oder zu kaufen, da ist man ja lange beschäftigt, alles zu verstehen und steuern und was ist das noch alles. Genau, dafür gibt es in Neuseeland aber auch eben, ja, keine guten Häuser, also so eine Bauweise und eben so im sozialen und kulturellen Level teilweise ein paar Sachen, die vom Kolonialismus ein bisschen zerstört worden sind und politisch eben auch sehr oft klein gedacht und sehr viel Einfluss von amerikanischen und englischen Werten. Zum Beispiel Uni kostet irrsinnig viel Geld, da sind wir happy, ich meine, wir haben jetzt Studiengebühren, das ist jetzt nicht so erfreulich, aber im Vergleich international stehen wir doch wirklich gut da. Und genau, und Mozzarella ist bei uns sehr billig in Österreich.
Jeder hat es nicht so weit, ja. Man könnte vielleicht Schafsmozzarella machen, vielleicht wird man da reich.
Ich weiß nicht, warum der dort so teuer ist und gelb.
Irg. Gut, in Argentinien hast du zum Beispiel Mozzarella, da haben sie das O in der Überfahrt von Italien nach Argentinien in ein U verwandelt.
Ja.
Damit die Hörer und Hörerinnen da draußen auch mal was lernen. So, und jetzt kommen wir leider auch schon wieder zu unserer letzten Rubrik, die heißt in aller Kürze. Kurze Fragen, kurze Antworten. Ramones oder Dead Kennedys?
Dead Kennedys.
Lieblingsband aus Neuseeland, die wir kennenlernen sollten?
Tidal Wave, das ist die alte Band von Frank.
Okay. Okay, finden wir auf Spotify oder sonst in den bösen Portalen.
Ja.
Okay. In der Pension, Knittelfeld, Wellington, New York oder Graz?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oh Gott, next.
Okay. Im Zweifelsfall in Knittelfeld, Paul's oder das Deodato?
Ah, definitely das Deodato.
Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, perfekt.
So, liebe Birgit, wir sind schon wieder fertig. Herzlichen Dank, viel Erfolg mit Solo Uno. Viel Spaß in der Kombüse. Ich fürchte, wenn es sich terminlich ausgeht, werde ich wieder dort sein.
Hurra!
Und wir hoffen, dass alle Seiten halten.
Ja, das wäre dann eine Premiere,
das
oder?
Das wäre cool, ne?
Gut. Ohne Pannen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das nächste Mal hören wir uns wieder. Das wird so in etwa in 2 Wochen sein. Bleibt uns gewogen, teilt uns, rezensiert uns, empfiehlt uns weiter oder auch nicht. Danke an das Pod für die Produktion und bis zum nächsten Mal.
Das war der Haup und Taufe Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.